Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum neuen Podcast. Markus, welche Nummer haben wir? 19? RW-Pod 19 sowas?
Ich glaube,
es ist möglich, dass es 19 ist, ja.
Die Nummer steht ja über der Folge. Wir haben heute wieder Gäste. Ja, Clara und Anna sind da, die stellen sich gleich nochmal vor.
Genau, ansonsten, ich bin auch da.
Jimmy auch. Jimmy
ist auch da. Also in bekannter Zusammensetzung. Und das, was wir heute machen wollen, ist ein zweiter Teil von Folge 14. Mhm. Also wir nennen das jetzt nicht 14-2 oder so ein Blödsinn, sondern einfach einen zweiten Teil zur qualitativen Forschung. Können auch vielleicht ergibt sich das nochmal, dass wir am Ende wieder diskutieren, ob man das qualitative Forschung nennen sollte. Weiß ich nicht so ganz genau. Haben wir ja letztes Mal auch nicht geklärt.
Lass sie auch vielleicht nicht klären.
Ja, ist auch egal. Es geht halt darum, dass wir heute zwei weitere Eindrücke präsentieren wollen oder Forschungen aus diesem Feld der Ethnographie oder aus der qualitativen Forschung, wie man es auch immer nennen möchte. Dafür haben wir zwei Gästinnen eingeladen und wir freuen uns sehr, dass sie da sind. Einmal Clara.
Hallo.
Und Anna.
Hallo.
Ich würde sagen, wenn ihr gleich eure Sachen erzählt oder irgendwie so und überhaupt alles loswerden könnt, dann könnt ihr einfach noch kurz vorher was zu euch sagen, so wissenschaftlicher Background, was ja dann irgendwie das Interessante ist. Zumindest ich, aber ich glaube, wir alle haben uns nochmal mit der alten Folge ein bisschen vorbereitet. Ich habe die heute nochmal angehört und Stefan und ich haben damals so unsere Forschungen vorgestellt, die wir gemacht hatten. Nachdem die Folge erschien, gab es einige Kritik an Dingen, die wir geäußert haben. Dummerweise sind die Kritiker und Kritikerinnen heute dann nicht zugegen. Ich weiß jetzt leider auch im Einzelnen nicht mehr so genau, was es war, aber du weißt vielleicht noch irgendwas dazu.
Nee, gar nicht. Also es ging auch, glaube ich, mir wurde tatsächlich vorgeworfen, was für ein Begriff von Forschung ich denn hätte und warum ich so klare Abgrenzungen irgendwie vornehmen würde. Aber darum wollte ich gerade gar nicht hinaus. Ich wollte tatsächlich auch nochmal betonen, dass es bei der Folge, glaube ich, am meisten Diskussionen gab danach und auch am meisten Kritik an uns herangetragen wurde. Und das deswegen greifen wir es A nochmal auf und B wollen das ganze Spektrum auch nochmal irgendwie erweitert darstellen oder darstellen lassen, eben von den beiden.
Ja. Ja, genau. Also übrigens interessanterweise ist diese Folge auch diejenige mit den meisten Downloadzahlen gewesen. Ja. Das kann aber auch mit der Verschlagwortung zusammenhängen. Einige Hörer haben es vielleicht mitgekriegt, dass wir mittlerweile auch unsere Folgen bei YouTube anbieten. Sozusagen der Einfachheit halber des Anhörens, weil man dann, jeder kann YouTube abspielen, das muss ja heute jeder Rechner können, ansonsten ist er nicht internetfähig.
Ja.
Und dann klickt man das an und dann kommt halt die ganze Zeit kein Video, sondern nur Ton. Aber es gab, glaube ich, also auf jeden Fall über 100 Mal wurde das aufgerufen. Das bedeutet natürlich nichts. Aber es kann halt auch damit zusammenhängen, dass ich eben in die Beschreibung reingeschrieben habe, qualitative Forschung, SPSS, Atlas TI und so alle möglichen Sachen, die wir erwähnt hatten. Weiß ich nicht so ganz genau. Deswegen kann ich das nicht so lesen. Aber offenbar gibt es da irgendwie Interesse daran. Und ich habe auch Interesse an dem, was wir heute so hören werden. Würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Wer von euch beiden möchte beginnen? Anna?
Clara. Ja, ich kann es machen.
Ja, mach du mal.
Ja, also ich bin Clara, studiere jetzt im zweiten Semester meinen Master in interkultureller Psychologie und habe mir diesen Podcast angehört und war ziemlich positiv überrascht, dass ihr von qualitativer Forschung als einem Normalfall gesprochen habt, was natürlich irgendwie auch Sinn macht in Religion und Geschichte. Aber in der Psychologie ist es tatsächlich nicht der Normalfall, qualitativ zu forschen. Vor allen Dingen in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren gab es einen totalen Wandel hin zu quantitativer Forschung. Und ich hatte aber Glück, in meinem Bachelor in Bremen in der Psychologie halt noch richtig qualitativ forschen zu dürfen. Aber es ist ein absoluter Streit zwischen zwei Lagern in der Psychologie, die so ja, ziemlich unvereinbar miteinander sind. Am Vormarsch ist halt eben quantitative Forschung, die sagt, naja, man darf halt ab und zu auch mal ein Interview machen, so als Unterstützung für die Zahlen und für die Fragebögen, die man dann macht. Aber als eigenständige Methode wird es eigentlich jetzt in meiner neuen Uni, zum Beispiel in Osnabrück, nicht gern gesehen. Und da komme ich jetzt so ein bisschen zwischen die Räder, weil ich halt gerne qualitativ weiterforschen will. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das je nach Disziplin tatsächlich anders ist.
Inwieweit äußert sich der Streit noch? Gibt es zum Beispiel Fakultäten, die eher so forschen und die anderen eher so? Oder wird man einfach als qualitativer Forscher diskriminiert?
Das kommt natürlich echt auf die Uni an. Also in Bremen ist qualitative Forschung zumindest in der Sozialpsychologie hat eine lange Tradition und ist auch in der Psychoanalyse begründet in Bremen, weil das mal ganz stark war. Aber heutzutage, jetzt wird der Bachelor eh geschlossen, aber wird es immer mehr verdrängt und auch nicht ernst genommen.
Und warum nicht? Kannst du das sagen, so aus einem Wissenschaftsdiskurs heraus? Das erschließt sich mir erstmal nicht als Fachfremden, weil ich doch der Meinung wäre, dass gerade qualitative Forschung dafür sorgt, irgendwie auch einfach transparente Ergebnisse irgendwie zu liefern und auch, also warum sollte man sich dem verweigern? Ich verstehe das nicht.
Ich glaube, die Psychologie hat immer einen schweren Stand gehabt, weil sie irgendwie so keine richtige Naturwissenschaft, keine richtige Geisteswissenschaft ist und die will sich halt, die Psychologie, will sich jetzt profilieren und sagen, ja, wir können das auch ordentlich forschen, mit Zahlen belegen. Und die haben halt immer so ein bisschen das Bedürfnis, als ernst genommen zu werden und meinen halt, weil ich habe das Gefühl, das ist ein gesellschaftlicher Trend, Zahlen werden immer mehr ernst genommen als irgendwelche Interpretationswolken. Und deswegen macht man jetzt ganz viel Statistik in der Psychologie im Bachelor und das wird halt hochgehalten als Qualitätsstandard, wenn man irgendwelche Regressionen rechnet, Korrelationsstudien, das kommt halt gut.
Das ist nachvollziehbar. Zweite Frage, ist das ein deutsches Phänomen oder ist das tatsächlich auch international zu beobachten?
Also jetzt gerade kann ich nur über die amerikanische Sozialpsychologie sprechen und da würde ich sagen, ist es auch. Auch Sozialpsychologie ist ja total, bietet sich ja qualitativ total an, aber ich habe jetzt ganz viel nur quantitative Forschung mitgekriegt, vor allem in meinem Master. Also ich würde sagen, Amerika geht da auch den Weg. Ja. Genau. Aber ich kann mich ganz eindeutig als qualitative Forscherin verorten und habe das mit Begeisterung auch in meiner Bachelorarbeit gemacht. Von der kann ich ja mal kurz erzählen. Und zwar habe ich geforscht zum Thema Identität und Anerkennung. Und zwar im Berufsfeld Theater. Also ich habe eine Dramaturgin interviewt und tatsächlich auch nur eine. Und da habe ich auch jetzt von allen möglichen Leuten, wie, man kann doch nicht eine Studie machen und nur ein Interview führen. Doch, es ist möglich.
Klar.
Weil die Ziele ja ganz anders sind. Es geht ja nicht irgendwie um eine Repräsentativität, die ich darstellen will, sondern um Strukturen herauszufinden. Und da habe ich eine ganz schöne Methode benutzt, und zwar die des narrativen Interviews. Und das ist eigentlich so ganz einfach, man stellt eine Eingangsfrage, die ist ziemlich breit gefächert und sagt auch der interviewten Person dann, dass man eigentlich sie nicht unterbrechen wird, sondern dass sie einfach erzählen soll. Man fragt gleich mal nach, aber meistens fragt man am Ende erst nach und bei mir kam glücklicherweise dann auch wirklich ein anderthalbstündiger Monolog sozusagen raus. Da habe ich richtig Glück, dass es geklappt hat. Und die Einstiegsfrage ist sozusagen, es ist ein biografisches narratives Interview und die lautete ungefähr, erzähl mir von deinem Leben und von deiner Entwicklung auf dem Weg. Wie habe ich die gestellt? Es ging auf jeden Fall an, erzähl mir sozusagen dein ganzes Leben in Bezug auf deinen Berufswunsch und deine Arbeit und wie das mit deiner Identität zusammenhängt. Oder ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht
aber mehr sehr, sehr, sehr offen.
Sehr, sehr offen und einladend, das ganze Leben tatsächlich zu erzählen. Mhm. Und,
was war der Titel deiner Arbeit?
Identität und Anerkennung im Berufsfeld Theater.
Okay, also tatsächlich ist dann die Frage quasi in dem Interview, die Eingangsfrage, sehr nah an dem Titel der Arbeit tatsächlich gekoppelt.
Ja, wobei ich ihr natürlich dann ganz viel Freiraum gelassen habe zu antworten. Ja. Ich habe zwar die drei Schlagworte genannt, Beruf, Identität und Anerkennung, so in der Anfangsfrage, aber was sie dann damit macht und wie sie es versteht, da habe ich dann gar nicht mehr interveniert.
Frage für mich zum Hintergrund, kanntest du die Dramaturgin?
Nee.
Okay, gut.
Und das ist eigentlich auch besser so.
Natürlich, ja, ja. Darauf wollte ich hinaus. Aber
genau. Ja, gute Frage, finde ich auch. Kennt man die oder kennt man die nicht, die Forschungsobjekte?
Genau.
So?
Ja. Ja, aber so hat sie
ja, ich habe einfach nur auch schon von ehemaligen Kommilitonen gehört, die dann so, wenn sie eine Forschung machen mussten, ja, mein Freund, der ist Muslim, den habe ich mal gefragt und so, weil, wie er denn dazu steht und so zu seinem Glauben. So, das ist halt, da kommt halt nicht so wirklich so was Gutes bei raus, habe ich die Erfahrung gemacht.
Nee, weil man halt davon ausgeht, man kennt sich ja, deswegen kann man manche Sachen unterschlagen, was natürlich aber dann schwer zu interpretieren ist.
Ja.
Ja, und die Auswertung, die ich dann gemacht habe, die nennt sich halt narrative Rekonstruktion von Identität. Und das ist halt, das hat so Spaß gemacht. Das ist wie irgendwie auf Detektivsuche gehen und den Text, man darf den komplett psychologisch interpretieren und rekonstruiert dann anhand verschiedener Dinge, die sie gesagt hat, versucht man halt die Identität der Befragten zu rekonstruieren. Und es geht halt irgendwie davon aus, die Methode, dass man durch Narration, also dadurch, dass man über sich erzählt, Identität natürlich zeigt. Also sie hat sich mir dargestellt, aber man stellt auch Identität her. Weil indem man Geschichten erzählt, etabliert man auch für sich selber, was für ein Mensch man eigentlich ist und was zu seiner Identität gehört. Es geht ganz viel, vor allen Dingen auf jeden Fall in westlichen Kulturen, übers Erzählen. Und das finde ich sehr schön. Mhm. Genau. Ja.
Hast du eine Transkription angefertigt von dem Interview?
Ja, das ist ganz wichtig. Eine ganz detaillierte Transkription.
Okay, also so gut es ging mit allen Lächelns
und
Verschnaufen.
Okay, und ja, richtig.
Irgendwie so. Mhm. Ja, okay.
Genau.
Lernt man das, doofe Frage, lernt man das im Psychologiestudium? So dann? Ja? Muss man ja lernen. Also ich weiß, dass das zum Beispiel auch Germanisten lernen, unter Umständen, je nachdem, was man so für einen Studiengang hat, aber.
Nee, das habe ich mir selber angeeignet.
Okay. Ja. Und hat dir Spaß gemacht? Insgesamt und so?
Großartig. Also ich kann mir seit der Bachelorarbeit tatsächlich auch vorstellen, in der Forschung zu bleiben. Das war großartig, sich so lange mit einem Interview zu beschäftigen, interpretieren zu dürfen. Und es war auf jeden Fall schon auch so, dass ich einen großen Theorieteil hatte. Ich habe jetzt, also es gibt ja auch total freie Forschung. Da wirst du dann wahrscheinlich von erzählen, Anna. Aber ich hatte schon mir vorher Theorie angelesen über Anerkennung, Identität. Hab natürlich versucht, nicht aufzupropfen auf ihr Interview. Und hab nämlich auch, die Forschungsfrage war, das habe ich ja gar nicht erzählt, wie man nämlich in einer spätmodernen Gesellschaft es schafft, trotz schwieriger Anerkennungsverhältnisse, eine gelungene Identität hinzukriegen. Vor allen Dingen in so einem Berufsfeld, im Theater, wo Identität, wo Anerkennung spärlich gesät ist. Und wo Berufliches und Privates total verwoben ist. Und da habe ich dann halt vier Strategien herausgearbeitet, wie sie das schafft. Und die gab es tatsächlich in der Literatur noch nicht. Aber, ja.
Genau. Das haben wir das neulich besprochen, Clara, dass so die Frage, meine Frage ist immer so, soll man sich halt eigentlich zu dem Thema, zu dem man forscht, auch noch vorher informieren oder soll man das vielleicht hinterher machen?
Mhm.
Also theoretische und historische Material anlesen, dass man das irgendwie vielleicht das, was man hört im Interview oder dass man halt auch eine Forschungsfrage lösen kann, dass man das irgendwie anreichert.
Du meinst, dass man als Experte reingeht oder eben als Laie?
Genau.
Das Thema.
Vielleicht können wir das ja nochmal abschließend diskutieren oder sowas. Das ist
interessant.
Ich vermute, dass Anna dazu auch einige Einsichten hat.
Ja.
Ja, dann leiten wir doch über
Überleitung, ja.
Ja, ich bin Anna. Ich habe meinen Bachelor in Sozial- und Kulturanthropologie gemacht und jetzt meinen Master in transkulturellen Studien und bin da aber auch nicht so der sozialen Kulturanthropologie verhaftet geblieben. Und würde hier mal eben von meiner Forschung erzählen, die ich im Rahmen meiner Masterarbeit gemacht habe. Und zwar habe ich mich da über 3 Monate in Hannover in der Innenstadt aufgehalten. an einem Ort, an dem ich ganz viel mit dem Fahrrad immer entlang gefahren war und wo mir aufgefallen war, dass sich da einfach Menschen aufhielten, an den Parkbänken standen, gequatscht haben, debattiert haben. Ja, und ich aber von diesem Ort noch nie was gehört hatte. Ist eigentlich auch einfach nur ein Ort, ist vor C und A und nicht irgendwie sonderlich spezifiziert im Diskurs. Aber mir war das als besonders aufgefallen, dass die Menschen sich da so ausgetauscht haben. Und ich hatte halt einfach, ich habe mich gefragt, worüber die sich unterhalten und bin dann aus Neugierde dahin und habe mich da aufgehalten. Und ja, ich habe mir wiederum ganz viel angelesen vorher, einfach aus Interesse, weil ich gerne lese und ja, darüber, also über Stadt, verschiedene Stadttheorien, Urbanität, über die Globalisierung und ja, womit ich mich sowieso schon seit Jahren beschäftige, aber hatte da vor allen Dingen von Arjuna Padurai die imaginierten Welten, die vorgestellten Welten im Kopf und ja, so die Welten, die da aufeinander prallen und ja, hatte irgendwie so ganz viel im Kopf und ja, habe dann angefangen da zu forschen und bin einfach erstmal nur rumgegangen und habe ganz viele Fotos gemacht und habe diesen Ort, den ich schon so oft gesehen hatte, auf einmal mit anderen Augen gesehen und das ist für mich irgendwie auch so ein ganz wichtiger Teil, sich erstmal so reinzubegeben, also in so einer ethnografischen Erhebung. Und ja, dann habe ich angefangen, mich mit den Leuten zu unterhalten und ich musste eigentlich gar keine Fragen stellen, sondern die Leute haben mich selbst angesprochen. Also mein erstes Gespräch verlief dann auch so, dass ich gefragt wurde, worüber sich denn der Mann, der da hinter uns auf dem Bordstein saß, was der da eigentlich vor sich herrufen würde. Und dann meinte ich zu der Frau, dass ich das auch nicht so richtig verstehen würde und dann waren wir irgendwie schon im Gespräch, weil dann das Thema Arbeit war und warum er denn nicht arbeiten würde und ja, was sie denn eigentlich arbeiten würde und ja, sie war zum Beispiel Inderin aus Pakistan und arbeitete als Spülerin in einem Café da in der Innenstadt und ist aber eigentlich Ayurveda-Ärztin und ihr Zertifikat wurde in Pakistan im Hausbrand vernichtet und so kann sie hier nicht Ayurveda-Ärztin sein und auf einmal eröffneten sich uns ganz riesige Welten, schon die ersten 10 Minuten meiner Forschung. Ja. Und ja, sie habe ich dann jeden Tag da eigentlich getroffen, weil sie immer um 10.45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit da einmal sich vor C&A die Hemden angeguckt hat und irgendwie, ja, ist sie dann richtig zu einer Freundin geworden, Handynummern ausgetauscht und so. Ja, und irgendwie ging das dann so weiter. Habe ich da einige Monate, ich war natürlich nicht jeden Tag da, aber mich da einfach aufgehalten. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass es irgendwie für mich das Wichtigste ist, wen die Menschen da sehen und wie unterschiedlich sie die Menschen um sich herum wahrnehmen. Und ja, habe dann meinen Fokus sehr auf den Blick gerichtet und die Wahrnehmung der Menschen. Und habe dann davon ausgehend geschrieben und habe das ganze Theoretische von vorher verworfen und habe mich sogar geweigert, irgendwelche Begriffe zu verwenden, die auf Tät enden und habe dann zum Beispiel nicht Identität genommen, sondern das dann irgendwie Anknüpfungspunkt für das eigene genannt oder das wäre jetzt eher Identifikation, aber genau.
Selbstbild. Oder?
Ja, ich hab das dann alles irgendwie mit so Mobilitätsmetaphorik und ja, genau. Ja, wie die Menschen da zueinander finden oder auch nicht und zu den Dingen. Und ja, eigentlich habe ich mich dann auch vor allen Dingen ganz viel in der Bug Factory aufgehalten. Da gab es die besten Geschichten. Und ich wollte gar nicht aufhören. Und dann war natürlich die Schwierigkeit, wie sich diese 65 Geschichten, die ich dann da hatte, irgendwie, ja, wie die sich zusammenbringen lassen. Aber da hatte ich das Glück, eine ganz offene Betreuung zu haben und habe teilweise auch die Geschichten 1:1 aufgeschrieben. Also, weil gerade diese Auswertung, die du gerade beschrieben hast, Clara, irgendwie ja, für mich halt, weiß ich nicht, so tief in die Menschen hineingeht, wo ich mich dann ohne psychologische Kompetenzen zu haben, zum Beispiel dann irgendwie so auf falschem Terrain fühle und dann gar nicht so drin rumstochern will in den Menschen und das deswegen einfach nur so widergeben.
Versteht dich richtig? Du hast 65 Interviews absolviert?
Nee, also ich habe die Gespräche, die ich da auf den Parkbänken geführt habe, per Zufallsmechanismus, wer da gerade so saß oder wer mich ansprach oder die habe ich nicht transkribiert, sondern habe die im Erinnerungsprotokoll festgehalten. Also habe dann immer, wenn es sich gerade anbot, mich hingesetzt und in meinem Notizbüchlein verstichwortet oder halt festgehalten, was ich da gehört habe. Ist natürlich vieles über Bord gegangen, leider. Aber ich wollte gerade für diese ganz zufällige Begegnung, ich habe das immer transparent gemacht, dass ich forsche. Ja. Also das habe ich immer zu Beginn gesagt, dass ich da irgendwie über den Platz und warum die Menschen da sind, meine Arbeit schreiben will. Mehr wusste ich ja auch nicht. Und alle Menschen wollten übrigens mit mir sprechen. Ich habe keine einzige Gesprächsabsage da erhalten. Genau, aber da wollte ich dann nicht mit dem Diktiergerät ankommen. Das wäre dann schon anders rübergekommen. Aber ich habe dann auch noch so richtige, ja, ob man es Experteninterview nennen will oder wie auch immer, geführt mit dem Stadtgestalter der Stadt, mit einem Polizisten, mit dem Chef des Einzelhandels da von der Innenstadt und habe mir dann eher angeguckt, wie über die Menschen da eigentlich gesprochen wird. Und das habe ich dann halt durch die Transkription dann diskursanalytisch gemacht. Genau, also es war so ein bisschen zweigeteilt.
Und?
Genau. Ganz, also es wird auf jeden Fall über ganz anderes gesprochen, als das, was die Menschen da eigentlich betrifft. Also, ja, genau. Es wurde ganz viel von außen, ganz viel über Schocken und über Multikulti gesprochen und das waren eigentlich zwei Sachen, die die Leute nicht so interessiert haben. Die meisten hatten eigentlich gar kein Geld, um zu shoppen, fanden gleichzeitig diesen Shoppingraum einen ganz netten Möglichkeitsraum, um sich Dinge anzugucken und so, aber wollten eigentlich alle nur gucken. Und
Window-Shopping. Ne?
Und ob Ausländer oder... Genau, Window-Shopping. Ich meine, so ein Kaufhaus habe ich dann auch festgestellt. Ist halt sowas, da musst du halt nicht deinen Pass zeigen, um da reinzukommen. So. Ich meine, natürlich gibt es da schon auch Kriterien, wo du dann unter Umständen auch des Ortes verwiesen wirst. Aber erstmal ist es doch ein relativ offener Ort. So. Und du kannst halt ziemlich nah auch Luxusgütern kommen und so weiter und so fort, ganz verschiedenen Menschen und die Leute fanden das toll, da einfach nur zu sein.
Bei der Bug Factory kann natürlich jeder teilnehmen, weil es so billig ist und was ich so hier in Bremen gesehen habe, ist halt auch so ein Melting Pot, also da geht halt irgendwie jeder hin.
Du musst auch kein Deutsch können, es ist Selbstbedienung, ja, genau. Du musst die Sprache nicht können, das war da ganz, ganz wichtig. Du kannst ohne ein Wort zu reden dein Brötchen rausnehmen, deinen Kaffee, ja, dann kostet dann noch 50 Cent, ist auch nett, oder 1 Euro, aber und dann gehst du einfach nur hin, siehst ja schon vorher da auf dem Schild, wie viel es kostet und ich habe ganz viele Menschen da getroffen, die nicht Deutsch können, also und zum Beispiel auch einen marokkanischen Regisseur, der sich da auch aufgehalten hat und auch die Menschen beobachtet, weil er den Ort auch so toll fand. Ach, ja, und das habe ich dann festgestellt. Ja, genau. Der konnte aber auch ein bisschen Deutsch, aber es war nett, was sich dann ergeben hat, also über einen Cappuccino. Ja,
ja, also aber zusammenfassend, du hattest viel gelesen, hast dann aber irgendwie das gesagt, okay, und ich wollte dich fragen, was war denn jetzt der Grund dafür, dass du dich zum Beispiel auch sprachlich umorientiert hast, beispielsweise auf Tät-Worte oder Ismen oder so zu verzichten. Ich habe jetzt heute Morgen was gelesen von diesem George Marcus, der sich eben auch für mobile Ethnographie stark macht. Ich kann das gleich erklären, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall habe ich das auch so verstanden, dass er, er sagt, wir betreiben, wenn wir eine Ethnographie betreiben, können wir das nur hier und jetzt tun, als Forscher, der wir sind. Und das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass wenn ich jetzt mit jemandem auf Englisch rede, dass alle Leute, die auf Englisch reden, auf der Welt auch so sind. Sondern es gilt jetzt nur hier. Alle Leute, die wir jetzt hier zusammensitzen für unsere Audioaufnahme, da entsteht halt ein eigener neuer Ort, der sich neu zusammenkonstituiert aus verschiedenen kulturellen Einflüssen, die wir mit reinbringen, auch aus sozialen Einflüssen natürlich. Das sind halt 3 Jungs, 2 Mädels oder irgendwie sowas. Ne, all solche Dinge. Aber man kann halt, der formuliert das natürlich nur aufgrund der Tatsache, dass es halt in den letzten Jahrzehnten oder bis vor 100 Jahren, bevor unsere Sachen jetzt hier gemacht wurden, wurden halt Fehler begangen. Oder es ist von Ethnographen oder von Ethnologen davon ausgegangen worden, dass es halt hermetisch abgeriegelte Kulturräume gibt, die immer gleich reagieren, wenn man nur reinfiegst oder sowas. Das ist natürlich klar, dass er das daraus... Ja, aber hat der dich auf die Idee gebracht oder so, dass man jetzt halt irgendwie so auch fluidere Begriffe benutzt oder sowas, die keine Geschichte haben?
Nee, also ich glaube, bei mir war es so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, dass das, was ich da auftue oder was die Menschen mir erzählen, dass das so wenig repräsentiert ist, also im stadtöffentlichen Diskurs, im wissenschaftlichen Diskurs, also halt einfach diese Lebensgeschichten und die Normalität dessen, also so, ja genau, also nicht die deutsche heteronormative und ja, deutsch sozialisiert und ich weiß nicht, also die Normalität, sondern es war eine ganz andere Normalität, aber eben auch so völlig normal und es war nicht so exorbitant und wow und zwischen den Welten und dritter Stuhl oder irgendwas, sondern nein, die Leute, es war halt ganz normal, dass, also es war schrecklich, dass der Mann gerade in Syrien im Haus eingeschlossen ist und die Frau nicht wusste, ob ihre Geige noch da ist oder so, aber es war halt einfach so ihr Leben und das war so irgendwie dieses Individuelle und dieses lebensweltnahe, was, wo ich Angst hatte, dass mir das abhanden kommt, wenn ich das so wissenschaftlich überfrachte und ich habe das darin halt nicht repräsentiert gesehen, was mir erzählt wurde und wollte, glaube ich, so deswegen das auch mit normalen Begriffen belegen, um zu zeigen, dass es halt normal ist und nicht so irgendwie. Mhm. Weil, ja, für die Leute war das halt einfach völlig normal, aber es ist so, von außen wird so getan, als sei es nicht normal. Und ja, ich weiß auch nicht. Deswegen habe ich versucht, das so möglichst alltäglich darzustellen auch. Mhm. So, ja, klar.
Ja, super. Ja. Ja, ich finde das eine spannende Methode und war jetzt auch innerhalb der letzten zwei Jahre damit konfrontiert, als dass meine Freundin ja auch, also Anna, du bist ja mit der Arbeit vertraut, auch eben so eine Arbeit geschrieben hat, wo sie ganz und gar von den Interviews ausging und sich da dann eben die Möglichkeit bietet, dass man mit dem sprachlichen Stil der wissenschaftlichen Arbeit auch etwas tun kann. Dass man einfach den konservativen Duktus der Wissenschaftler, die im eigenen Fach schreiben oder so, dass man den unter Umständen verlässt. Ja. Und ich hab mich damit sehr schwer getan. Und ehrlich gesagt, würde ich mich das vielleicht auch gar nicht trauen, als junger Wissenschaftler innerhalb meines Faches, in dem Fall jetzt Religionswissenschaft, Begrifflichkeiten zu verlassen und andere zu suchen, weil ich davon ausgehe, dass, und ich kenne genug Wissenschaftler und eben auch habilitierte Wissenschaftler, die das dann abschätzig betrachten würden.
Ja, ich hatte damit eventuell auch Probleme. Eventuell
einen guten Grund, das weiß ich nicht so genau. Ja,
auch in der Betreuung, durch meine Zweitbetreuerin, mit der ich mich im Vorfeld nicht so stark abgesprochen hatte, die hat das auch überhaupt nicht eingesehen und meinte, ich würde mich aus der Wissenschaft rausschreiben und ich würde ja den Dialog überhaupt nicht eingehen, weil ich müsste es ja wiederum jetzt Mobilitätsmetaphorik irgendwie anschlussfähig machen für andere Wissenschaftler und ich würde mich doch so aus dem Diskurs rausschreiben und so und dann dachte ich so, hä, die Leute sollten doch aber wissen, was ich meine irgendwie, aber die fand das total unvorstellbar und meinte, warum, ich muss doch andere Stadtraumanalysen und ich muss das doch vergleichen und hier und da, aber ich weiß nicht, ich wollte lieber auf den Seiten, die ich hatte, dann irgendwie von den Menschen da sprechen, aber ich merke jetzt auch im Nachhinein, dass ich jetzt, weiß nicht, dass ich da geforscht habe, anderthalb Jahre her und ich merke, dass es mir nicht leicht fällt, das wiederum auch an andere Forschungen oder an andere Wissenschaftler oder so so richtig nahe zu bringen, weil es halt so profan klingt. Und das habe ich ja bewusst getan, also nicht im religiösen Sinne, ne, so, sondern so alltäglich.
Ja, das ist schon die Stichworte.
Damit kenne ich mich nicht aus. Nee, aber und ich habe das halt so fast so ein bisschen wissenschaftlich entwertet dadurch. Ne? Also so wird es halt von außen gesehen. Ne?
Mhm. Aber ich, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Siehst du das mittlerweile auch so? Oder?
Ich bin stolz darauf oder finde es gut so, dass ich das gewagt habe. Aber ich weiß, dass ich mir dadurch auch Chancen verbaut habe.
Ja.
Auf jeden
aber
Fall.
Es war ja damals das Richtige für dich. Ja, das ist ja gut.
Nee, ich bereue das nicht. Nee, gar nicht. Und ja, aber ich sehe, dass es halt dann doch auch eher, die Frage ist, ob sowas nicht irgendwie ja populärwissenschaftlich ist, vielleicht eher.
Und, ja, da habe ich nämlich auch gefragt, wo hört denn, wo fängt Wissenschaft an und wo hört es auf und wo beginnen dann Geschichten erzählen? Und was war dann die Motivation von dir hinter der Arbeit? Weil ich glaube, da kann man vielleicht drüber rankommen, was Wissenschaft ist. Was ist die Motivation gewesen?
Ja, irgendwie möglichst möglichst darzustellen, was da an dem Ort passiert.
Aber das hätte ja auch so im Spiegel oder so erscheinen können, als lange Reportage, oder nicht? Oder würdest du das nicht, würdest du nicht so weit gehen, dass das zumindest journalistische Züge trägt?
Nee, das denke ich nicht. Also es war auch diese Aufbereitung der Geschichten, das war jetzt nur irgendwie auf wenigen Seiten. Sonst habe ich schon die Gespräche ausgewertet das wiederum abgetippt, was ich in meinem Büchlein festgehalten hatte und das dann mit Codes versehen und auch mit den Transkriptionen verglichen und habe ja sozusagen auch narrative Interviews gemacht und habe das dann ausgewertet und habe da jetzt keinen journalistischen Hype drum gemacht, also so das auch nicht so aufbereitet, ne, sondern es war eigentlich versuchen neutral,
das zu beschreiben. Vermeintlich nüchtern wissenschaftlich. Ja.
Nicht so, oh mein Gott, am Steintor in Hannover chillen Multikulti-Leute.
Ja, genau. Ja. Da war halt auch einer bei, der gesoffen oder so.
Ja, schrecklich.
Ja.
Nee, die Botschaft, wenn ich dann zum Beispiel geschrieben habe, der Chef des Einzelhandels beklagt sich über die vielen Fahrradfahrer und möchte mehr Parkhäuser bauen, weil ein Radfahrerbon nur durchschnittlich 18 Euro und ein Autofahrerbon 92 Euro einbringt, dann habe ich das einfach da nur hingeschrieben und habe das aber jetzt nicht noch angefangen. Aber es hat natürlich definitiv Potenzial, so auch als Schlagzeile. Na, also weil einfach es eine andere Denkweise war. Ich habe dann aber die Denkweisen da eher so nebeneinander herstehen lassen. Mhm. Ja, genau.
Würdest du sagen, du hast dann im Endeffekt mit dieser Arbeit und mit dem Dokumentieren so eine Art Momentaufnahme dieses Ortes gemacht?
Ja, das war, also da gibt es ja auch einige Begriffe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem sie alle kommen, aber Momentaufnahme gibt es auf jeden Fall auch aus der Soziologie, meine ich, und Schnappschuss und gibt es schon so, es gibt schon so als Bezeichnung, also natürlich auch in der Ethnographie ganz viele Begriffe oder die emische Perspektive, also von innen heraus. Ja.
Dem sind ja die Wissenschaftler auch vertraut.
Ja, natürlich.
Genau, finde ich ganz spannend, dass es jetzt gerade auf dieses Thema gekommen ist, ob man beispielsweise populär wird mit seiner Forschung, die man betreibt, oder ob man die im Elfenbeinturm lässt, ob durch Sprache oder durch Brisanz oder wie auch immer. Just gestern lief über den Yggdrasil-Verteiler, das ist die deutschsprachige E-Mail-Liste der Religionswissenschaftler.
Achso, die kennt ihr nicht. Ich dachte, dass sie jeder kennt.
Genau, aber für die Zuhörer auch. Ja. Wir haben schon mal eine Folge über diese E-Mail-Liste gemacht. Ging es auch darum, weil da mal wieder ein Artikel kam, von Michael Blume übrigens. Der hat noch mal daran erinnert und auch durch Forschung erneut festgestellt, dass eben religiösere Menschen mehr Nachwuchs haben. Das gilt auch so als Faustformel insgesamt.
Ja.
Und daran entbrannte jetzt eine kurze Diskussion, zumindest soweit ich das verfolgt
irgendwie
habe.
Irgendwie China.
genau. Joachim Gems hat das geschrieben.
Ja, genau.
Ja, genau. Also die Frage ist halt, mit so einer Schlagzeile, religiöse Leute sorgen für den Nachwuchs und areligiöse Leute sterben aus. So könnte man das ja sozusagen aufbauschen. Und das fußt natürlich auch auf Forschung, die man eben betrieben hat, hat geguckt, haben die Leute, wie stehen die auch zu Nachwuchs? Kann man bestimmt auch irgendwie durch Interviews herausfinden. Dann wurde gleich wieder diskutiert, okay, das ist halt eine Schlagzeile. Sollte man das überhaupt tun? Soll man das tun? Und ich glaube, in der Religionswissenschaft gibt es viele Leute, die sich davon fernhalten wollen.
Ja.
Überhaupt solche unterstrichenen Schlagzeilen zu produzieren. Sondern wollen lieber nur schauen, ich forsche in einer, meinetwegen nennen wir das jetzt auch wieder Momentaufnahme oder so etwas. Ich gucke jetzt und hier, wie sieht es bei den Leuten aus? Ich gehe Objekten nach, Menschen nach, Themen nach oder irgendwie sowas. So wie jetzt beispielsweise auch diese Forderung von dem George Marcus war. Der hat sechs Dingen soll man nachgehen in seiner Ethnographie. Mensch, Gegenstand, Thema. Weiß ich nicht mehr.
Ja, voll gut.
Aber hier reiche ich nach. Kommt dann alles unten drunter auf die Website. Ja, und dafür soll man sich interessieren. Und dabei bleibt es dann. Und man muss halt den Raum hier und jetzt betrachten. Also Clara, deine Forschung hätte ja auch gut ein Artikel werden können. Sag mal halt, okay, alle Theaterleute heutzutage haben Identitätsprobleme. Oder
nee, eben nicht. Weil,
ja, ja.
weil es eben qualitativ ist und weil es eben nicht auf Repräsentativität aus ist, sondern auch eben auf so eine Art Momentaufnahme und auf eine mögliche Art und Weise, wie man, oder eine Tendenz, wie man damit umgehen kann oder was passiert jetzt in der Spätmoderne in diesen Berufswelten. Ja. Aber
klar, war jetzt so herausfordernd gemeint, ne? Genau, aber ich meine, wenn man so ein typisches Zeitdossier liest, dann haben die auch nur 3 Leute gefragt.
Ja, ja. Ja.
Ja, aber es wird trotzdem eine Überschrift.
Ja.
Und ständig liest man in der Zeit im Dossier irgendwie, oh, die neuen Hipster-Eltern in Gräfekiez in Berlin wollen halt Chinesischunterricht ab 2,5 für ihre Kinder. Und das sind dann plötzlich alle.
Ja, genau.
Ja.
Also das führt dann halt dazu.
Ja, das ist halt der Journalismus, der dann eher das Gefühl vermittelt, wiederum quantitativ geforscht zu haben. Ja, und weder qualitativ noch quantitativ vorgegangen ist. Weiß ich. Also, ich meine, bei dem, was ich geschrieben habe, zum Beispiel da über den Ort, also da hätte es mich schon gefreut, wenn da mehr Leute von erfahren, also zum Beispiel von der krassen Identifikation, die die Menschen da mit dem Ort und mit der Stadt Hannover verspüren, weil sie halt eigentlich immer so eher ins gesellschaftliche Abseits gewiesen werden. Und zum Beispiel der Polizist, dem ich das erzählte, das auch total interessant fand. Und ich mal meinte, ja, aber warum... Weil ich meinte, das sind alles so große Fans der Stadt, die könnte man doch total gut für Stadtmarketing benutzen, so, weil ich habe selten Menschen so inbrünstig über die über Hannover und warum sie die Stadt
niemand
so toll finden.
Über Hannover.
Genau, niemand redet über
Hannover. Vor allem Hannover, ne?
Ja, genau, das ich meine.
Ja. Ja, das wären halt gerade vielleicht Menschen oder man könnte sich darüber herausstellen, dass da auch Menschen, die von so vielen Orten in der Welt kommen und sich gleichzeitig da zu Hause fühlen und sonst was, ne? Aber ja, mit denen redet halt keiner und von denen gibt es halt diese Nachrichten nicht. Und da meinte der Polizist, ja, weil man einfach gar nicht weiß, dass die das Wissen haben. So, ne? Und das finde ich halt schon schade. Und da denke ich, dass es schon eine Möglichkeit ist, über Wissenschaft halt auch so ein Wissen in die Öffentlichkeit zu tragen und halt neues Wissen zu schaffen auch oder Wissen freizulegen durch so eine Forschung gerade. Also es war ja wie so eine freilegende Forschung dann auch in dem Moment. Aber das ist dann gleichzeitig eben auch das, was nicht so richtig reinpasst in den Diskurs und wo es halt keinen Ort gibt, um das nach außen zu kehren. So, ne? Also ist halt eher unliebsames Wissen dann. Also, ja.
Ja, Wissen freilegen klingt ganz schön gut, finde ich. Überhaupt, ne? Durch so eine Forschung, nach welcher Methodologie oder mit welchem Material es auch sein mag, man legt irgendwie Wissen frei. Und Clara, wir haben das eben noch vorher besprochen, wie kommt man überhaupt auf eine Theorie? Mhm. Und man muss ja erstmal dieses Wissen freilegen, um sich darüber, was man dann da erfahren hat, irgendwelche abstrakten Gedanken zu machen. Mhm. Ja? Was ja vielleicht, so habe ich dich verstanden, eine Krise der Psychologie sein kann, wenn man eben immer nur quantitative Methoden anwendet. Wie stellt man überhaupt Fragen und wie kommt man an das Material ran, wenn man sich das nicht freilegt vorher, mittels einer langatmigen und furchtbar nervigen, zähen, aufreibenden, qualitativen Forschung und Führung von etlichen narrativen Interviews oder was weiß ich, dann kommt man ja gar nicht dahinter, was eigentlich so passiert. Und hinzu kommt dann, finde ich sehr erbaulich, eben wenn man... eine andere Sprache verwendet, so wie Anna das gerade erzählt hat, dass man auch in der Lage ist, die Sprache der Forschungsobjekte oder eben der Menschen, mit denen man gesprochen hat, zu repräsentieren. Das finde ich auch ganz gut. Dass man dann nicht nur Material freigelegt hat, sondern dass man dieses Material auch gemessen an den Menschen, mit denen man sich beschäftigt hat, aufbereiten kann. Ich habe da gerade zum Beispiel in Bezug auf die Religionswissenschaft daran gedacht, dass Religionswissenschaftler die Tendenz haben, sehr gut über Religionen Bescheid zu wissen, alle möglichen Fachbegriffe zu kennen. Wenn wir jetzt aber rausgehen auf die Straße hier in der Bremer Neustadt und fragen mal die Leute, wie sie es denn jetzt mit der Religion so halten, dann kann das halt dazu führen, dass man Wörter und Termini und alle möglichen Dinge benutzt, die gar nicht in ihrer Religiosität vorkommen.
Genau.
Ja? Und das ist halt Pech. Und wenn man schon da dann die falschen Fragen stellt, bekommt man vielleicht so, das sind jetzt Wissenschaftler, die nochmal wie besonders schlau antworten, aber damit dann unauthentisch. Und wenn ich es aufschreibe, packe ich es wieder in mein schlaues Vokabular ein.
Ja.
Und dann geht vielleicht was flöten. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
Ja, ich habe tatsächlich, also in einem der Interviews damals mit dem Bischof hier, habe ich eben auch, natürlich folge ich immer so ein bisschen Leitfaden gehabt, das bei meinem Interview, aber da hat mir Fragen aufgeschrieben, natürlich voll viele fancy Forschungsbegriffe und voll hochgestochen geredet, weil man das ja so macht als Wissenschaftler. Und er hat mir auch zwischendurch auch einfach Wörter nicht gekannt und meinte so, wie sind der Wissenschaftler, na, ich kenne das Wort nicht, verstehe ich nicht. So, weil das halt dann, das war auch so weit, weit weg von einem Theologen quasi, was, was wir als Religionswissenschaftler für Begriffe haben für den Gegenstand. So, ja. So, das heißt, also, dass das sogar mit vermeintlich auch fachlich versierteren Leuten als vielleicht denen, die du hier auf der Straße triffst, war das schon schwer, darüber zu reden, weil Begriffe eben nicht bekannt waren. Mhm. Also, ich kann durchaus nachvollziehen, dass man sich auch sprachlich den Leuten annähert.
Ich meine, es ist ja auch eine Möglichkeit, finde ich, wenn man qualitativ forscht und zum Beispiel keinen Fragebogen. Ich hätte ja auch einen Fragebogen rumreichen können. Ne? Fragebogen hat halt wieder das Problem der Sprache, muss verstanden werden und so. Ne? Und dann...
Ja, ihr hört, wir sind heute nicht ganz alleine.
Ja, genau.
Und dann... genau, muss man halt mit den Begriffen operieren, die man dann in diesen Fragebogen einbringt. Und gerade deswegen finde ich es halt nett, die andere Person ganz zur Sprache kommen zu lassen, eigene Begriffe einzubringen und ja, und das dann möglichst auch so wiederzugeben. Also ich hatte halt auch schon die Situation, dass ich irgendwie mit Menschen, die ich im Integrationskurs unterrichtet habe, im Praktikum, dass ich mit denen gesprochen habe und sie mich gefragt haben, was ich denn später so machen will. Und ich meinte, ach, irgendwie so rassismuskritische Sachen. Und es hatte niemand der Menschen, die hatten alle seit Jahrzehnten in Deutschland gelebt, jemals das Wort Rassismus gehört, zum Beispiel. Und das waren alles Moslems. Also das war eine ziemlich homogene Gruppe so in der Zusammensetzung.
Ich dachte schon, sie hört auf bei Rassismus zu reden.
Und die Rassismus, was ist das? Und dann habe ich angefangen, das zu erklären. Oder meinte, naja, ich würde vielleicht gerne in der Schule und dann, wenn eure Kinder, wenn die vielleicht, weiß nicht, wenn jemand was Blödes zu denen sagt, weil die von woanders herkommen. Und sie so, nö, ist eigentlich... Nö, den geht's doch gut und so. Und auf einmal war ich ja nicht. Ich so,
oh Mann, ja, geht's bei dir vorbei oder so, weißt du?
Ja, genau. Ja, ja. Und da dachte ich auch, in was für einen Diskurs schreibe ich hier eigentlich, der die Menschen gar nicht betrifft. Ja.
Genau.
Und auch aus der Motivation heraus wollte ich das dann einfach irgendwie mit anderen Worten behandeln, um es für die Menschen selbst dann auch lesbar zu machen. Ne?
Ja.
Ja, und das geht bei quantitativen Sachen, finde ich, nicht so.
Das macht es nochmal nachvollziehbarer für mich, warum du das gemacht hast. Also,
okay, ja, ja.
Finde ich,
ja.
Das.
Ja.
Ja, immer den Gegenstand im Blick behalten, aber auch das Ganze mit Augenmaß betreiben, würde ich sagen. So, um nicht den aus dem Blick zu verlieren und dann irgendwie vielleicht einfach daran vorbeizuschreiben oder zu forschen.
Das irgendwie so überhaupt so ein Versuchen dabei, transparent zu sein, so für beide Seiten, für diejenigen, mit denen man sich beschäftigt und für diejenigen, die es später vielleicht lesen. Also ich. Aber auch ein zu großer Spagat.
Ja, vielleicht liest die ganzen Arbeiten ja auch eh niemand. So, das ist halt.
Ja, genau.
Das kann ja auch
sein. Ich finde auch einen Punkt ganz wichtig, wir sind ja auch schon fast am Ende, bei qualitativer Forschung, eben das, warum sie auch quantitativer Forschung was voraus hat, ist, dass sie nicht sagt.
Ah, okay, also sie ist besser.
Ja.
Okay.
Das ist jemand ein Plädoyer.
Ja, ja.
Und zwar gibt sie nicht vor, dass es sowas wie Objektivität gibt. Mhm. Das wurde auch in der anderen Folge noch nicht gesprochen, aber das ist einer der wichtigsten Punkte, ist, dass man eben weiß, ich als Forscher bin so verstrickt und dass ich dieses Thema jetzt beforsche, hat so einen Einfluss darauf, wie ich es beforsche. Aber das wird nicht einfach ausgeblendet, wie es in der quantitativen Forschung passiert, sondern es wird halt mit eingenommen, im besten Falle reflektiert. Mhm. Und deswegen kommen es auch eben zu anderen Gütekriterien als in der quantitativen Forschung. Aber das finde ich halt total wichtig. Und ich hätte jetzt gerne noch gewusst, wie Anna das gemacht hat, wie sie ihre Person sozusagen damit reingebracht hat. Oder reflektiert hat, was sie da schon anfangen. Ja.
Genau.
Genau, aber das ist auch ein richtig schöner Punkt, auch an der Forschung.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Das ist natürlich das, was wir jetzt heute nicht mehr leisten können oder überhaupt diskutieren können. So theoretische Implikationen, das, was ich jetzt eben angesprochen hatte mit George Marcus, ist so eine Sache, dass er im Moment vermutlich einen modernen Ansatz dafür darstellt, wie man sich überhaupt positioniert. Dabei ist es eben auch wichtig, dass der Forscher sich selbst wahrnimmt.
Ja.
Er selbst hat kritisiert, dass diese alten Ethnologen, die nie gereist sind und sowas, dass die dann einen Text geschrieben haben, der einen allwissenden Erzähler hat, so dass halt der Forscher überhaupt nicht mehr auftaucht im Text, sondern das, was er schreibt, ist so.
Ja, ja.
Und das ist heutzutage eben ganz anders, zumindest sollte man es so halten. Und das ist ja eine wissenschaftstheoretische Genese, die dem Ganzen vorausgeht. Und ja, ich würde das auch so sagen wie du, klar, qualitative Forschung ist super cool und man kann viel damit machen. Man kann sich auch dann relativ sicher sein oder sowas, also zumindest für seinen Fall. So, ich habe es versucht, so gut zu machen, wie es geht, und ich bin dabei transparent vorgegangen, und man kann mich natürlich kritisieren oder so, dann muss man aber erstmal noch selbst forschen. Und es hat halt nichts mit Zahlen zu tun. Und es kommt auch wirklich aus den Gegenständen. Und aus dem Raum. Jetzt bei Anna, nimmt es eben aus dem Raum, wo sie war.
Ja.
Ja. Aus dem sozialen Raum oder vielleicht auch aus dem urbanen Raum oder so. Ja. Insofern, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, würde ich dann auch nochmal in einen Link unten drunter packen. Es gibt so ein Wiki, welches bei den Webseiten von der FU Berlin liegt. Das ist von Kultur- und Sozialanthropologie. Die haben da halt so kurze Beiträge für alle möglichen Vertreter dieses Faches und auch für Theorien und so. Da kann man ganz gut drin rumlesen. Und es ist auch deutlich besser und stichhaltiger als das, was man bei Wikipedia findet. Da habe ich auch noch heute was nachgelesen. Und da sind einfach waren auch Fehler drin im Text und so. Und es war nicht so gut.
Das ist ja auch von Usern gemacht.
Usern, genau. Ich habe noch gedacht, ich müsste jetzt eigentlich wenigstens mal die Kommata verbessern, hatte dann aber keine Zeit. Also, liebe HörerInnen, wenn ihr den Wikipedia-Artikel zum, wie hieß das, teilnehmende Beobachtung lest, macht mal Kommata an den
Vielleicht werden ja auch erstellt, dann macht das korrigiert halt.
Ja, genau, falsch.
Genau.
ja, war etwas hakelig noch der Text, aber dann muss man das halt irgendwie besser machen.
Irgendwie haben wir diesen ganzen Sommer ständig Gäste. Das ist, finde ich, ganz gut.
Ja.
Ehrlich gesagt. Also es war auch heute wieder sehr nett. Aber wir machen auch demnächst mal wieder eine Folge nur zu dritt.
Ja.
Aber
und nochmal Themen. Wir haben ja auch noch Themen auf Lager.
Wir haben noch Themen auf Lager.
Genau, haben wir neulich festgestellt, so dass wir dann, also ich habe mindestens zwei Themen, die auch 45 Minuten füllend sein könnten sozusagen.
Ja.
Kann die aber auch kürzer gestalten. Insofern kann man alles gerne machen.
Genau, aber eine Folge machen wir bestimmt noch mit Gast, mit dann wieder einer Gästin dieses Jahr.
Ja, genau, da habe ich auch Lust drauf, auf das Thema Medien und Fernsehen und Film und sowas.
Zweiter Teil dann.
Zweiter Teil.
Zweiter ist es.
Religion in den Medien hieß es, glaube ich, ne?
In der Popkultur.
Popkultur, stimmt.
Voll gut. Das ist das.
Genau, Religion in der Popkultur Teil 2. Medien haben wir auch schon Teil 2.
Sehr gut, ja.
Ja, ansonsten.
Vielen Dank, Clara und Anna auf jeden Fall, die gerade auch unterwegs ist schon.
Ihre ja. Ja, wir schreiben noch alle möglichen Sachen drunter, was jetzt so vorkam. Ich habe auch schon ein bisschen mitgeschrieben, dass man nochmal Begriffe hat. Ja, vielen Dank. War wirklich spannend und sehr unterhaltsam heute.
Ja.
Ich glaube, das ist unser Dreier Vorteil, wenn wir Gäste haben. Dann können wir so, geil, spannend und so.
Stimmt. Sie wissen ja immer schon, wir kennen das ja immer alles, was wir uns sonst erzählen.
Ja, nicht unbedingt.
Meistens, stimmt.
Also,
stimmt eigentlich doch nicht.
Die Sachen, eigentlich nicht. Also, ich hatte auch keine Ahnung von Augustus und das, wenn Demi seine Sachen präsentiert hat, hatte ich auch keine Ahnung. Aber wir haben ja dann halt vorher schon drüber geredet.
Ja,
und schon
das ist irgendwie ganz spannend.
So schlechte Worte über die Themen verloren oder sowas. Und dann ist es nicht mehr so spannend.
Ja, okay.
Ja, gut. Also, müssen wir noch irgendwas sagen?
Bis zum nächsten Mal.
Ja, okay. Genau. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.